Das ist die Passage. Hut und Anglerweste waren seine äußerlichen Markenzeichen. Joseph Beuys ist einer der bekanntesten Künstler des 20. Jahrhunderts. Berühmt geworden ist vor allem auch sein Begriff der sozialen Plastik, mit dem Beuys eine gesellschaftsverändernde Kunst propagiert hat. Kaum bekannt ist hingegen, dass Klang und Musik in Beuys Schaffen einen zentralen Platz einnehmen. Tatsächlich spielte der vor 100 Jahren am Niederrhein geborene Beuys leidenschaftlich gern Klavier und ist auch in seinen Kunstaktionen vielfach mit dem Komponisten Henning Christiansen und Namjoon Paik aufgetreten. Joseph Beuys war davon überzeugt, dass die Wurzeln seiner Musik in der Zukunft liegen müssten und sprach in diesem Zusammenhang von einer Wirkung vor der Ursache. Im folgenden Feature verarbeitet der Autor Michael Arnst bisher kaum zugängliche Aufnahmen von Beuys-Aktionen und nie zuvor gehörte Ausschnitte aus Beuys-Interviews. Neben Joseph Beuys selbst kommen ganz unterschiedliche Zeitzeugen zu Wort. Meisterschüler, Galeristen und Freunde erinnern sich an die klingende Seite des Joseph Beuys und versuchen eine Einordnung des Phänomens Klang und Musik im Schaffen des 1986 verstorbenen Künstlers.
Also der größte Komponist ist derjenige, der hier ist umgekehrt, der leidet. Hier kann man etwas sehen, bevor es da ist.
Ich wusste aber gar nicht, wer das war. Ich sag, wie, ich muss den Beuys kennenlernen.
Also eine Wirkung, wofür die Ursache dann später erst kommt.
Als ich ihn kennenlernte, also zum ersten Mal erlebte, hatte ich das Erlebnis, Mensch, das ist ja ein Mensch.
Also anthropologische Kunst ist eine, die sich auf jeden Menschen bezieht. Und wenn sie sich auf jeden Menschen bezieht...
Ich hatte schlagartig den Eindruck, da sitzt ein Mensch.
Daraus hervorgeht, dass jeder Mensch ein kreatives Wesen ist und der Kunstbegriff bei Menschen schlechthin ist.
Wo also das Menschensein mit dem Kunstsein verknüpft ist an einem ganz, ganz dünnen Punkt.
Am Punkt der Wärme, am Punkt der Identität, am Punkt einer wirklichen Ich-Tiefe, die gleichzeitig aber auch der Ursprung der Kunst ist.
Ich konzentriere mich darauf, dass der Ton ein ganz anderer Ton ist, als er jemals in der Vergangenheit war.
Übrigens, in der Klasse wurde nicht nur Bildhauerei, da wurde auch Malerei betrieben, Zeichnung, übrigens auch Musik.
Ich habe immer das Klavier benutzt. Ich habe ja nie was am Klavier zerstört.
Also die Musik gehört zu Beuys noch viel, viel intimer als Fett und Filz. Und das Ganze gipfelte dann in einem musikalischen Erlebnis.
Ja, 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 ja. Nee, 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 nee.
Und zwar, das war im Winter 1968.
Ja, ja, ja.
Im Dezember, genau gesagt.
Nee, 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 nee.
Er war beeindruckt von einem bestimmten Erlebnis, was er einen Tag davor in Kleve, wie er mir erzählte, erlebt hat. Und zwar war er bei einem Begräbnis.
Ja, ja, ja.
Und dieses Begräbnis, da erzählte er so fast lachend, fast amüsiert, da saßen die ganzen Omas da auf dem Stuhl und da ging es eigentlich die ganze Zeit und dann machte er mir das vor, da ging es eigentlich nur noch, ja, 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 ja,
ja, ja, ja,
ne, 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 und so führte er das vor und man merkte so richtig, wie er einen Spaß daran hatte. Und in dem Moment war eben dann tatsächlich auch die Idee geboren, dass er das aufnehmen will.
Nee, 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 nee.
Also dieses ja, 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 ja,
ja, ja.
Nee, 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 nee. Das wurde bei der Boss zur Musik.
Ja, 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 ja.
Es war Musik.
Nee, 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 nee. Ja, ja, ja.
Das hat ihn als ein musikalisches Phänomen interessiert. Für mich war das eigentlich so der Gesang des Geistes des Niederrheins.
Ja, 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 ja.
Aber das Ganze auch verbunden mit einem Ungeheuer, mit einer Wärme und mit einem Humor. Also zwischendurch musste man auch dauernd wieder lachen.
Ja, ja, ja. Nee, 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 nee. Ja, ja, ja.
Ja, 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 ja. Nee, 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 nee.
Ja, es ist, ja, ja, nee, 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 ist sehr, sehr rhythmisch und sehr, sehr, das Gleichbleiben. Aber es variiert auch sehr stark von Nacht nach Nacht. Es ist auch sehr, ist also zum Teil auch sehr humoristisch an manchen Stellen, humorvoll.
Der Humor war für Beuys, war bei Beuys eigentlich, sagen wir mal, überhaupt der Wärmefaktor, der die Dinge in eine elastische Schönheit hineingebracht hat.
Beuys hat viel gelacht. Er hat viel gelacht. Er hat sehr viel gelacht.
Sehr humorvoll, vor allen Dingen das. Der Humor, was ja der Humor auch eigentlich Musik aus ist, ne? Musik in der Seele.
Und der übrigens immer auch eine Verbindung mit, natürlich mit der Sprache war. Auch mit dem Niederrhein in dem Moment, ne? Den kann man richtig raushören.
Nee, 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 nee. Ja, 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 ja.
Ich möchte dich doch was fragen. Alle Welt sagt, du seist Anthroposoph. Bist du Anthroposoph? Sagte Beuys, ich, Anthroposoph, ich bin Niederrheiner.
Nee, 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 nee. Ja, 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 ja.
Und das Merkwürdige dabei ist ja, es wäre wie so eine Litanei, ne? Wie so eine allerheiligen Litanei, immer wieder dasselbe. Und auf die Art und Weise kommt man so in eine Art von Selbstläufer.
Nee, 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 nee.
Nicht du erzeugst das, sondern du wirst davon erzeugt.
Ja, ja, ja.
Dass eigentlich die Kunst das ist, was dich trägt und nicht du die Kunst trägst.
Nee, 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 nee.
Ich habe überlegt, also, wenn ich jetzt, weißt du, die Musik, was hätte ich für einen Titel genommen? Mir fiel dann ein, was Beuys selber gesagt hat. Also, was ist sehr, sehr schön, so was das so sehr neugierig macht. Und das ist der Plastik, hört man, bevor man sie sieht.
Also mein Name ist Rhea Tönges Dingaris.
Rhea Tönges ist eine der, sagen wir mal, ältesten Mitarbeiterinnen von Beuys.
Mit Beuys verbindet mich seit 1972 eine jener seltenen Freundschaften und Zusammenarbeit, die einen über sich hinauswachsen lässt.
Die maßgeblich auch mit an den Vorbereitungen für 7000 Eichen mitgewirkt hat.
Das heißt, den Begriff Skulptur verwende ich schon für das Denken und für das Sprechen und nicht nur für physische Gestaltungen oder vor allen Dingen gar nicht für das, was man im gewöhnlichen Sprachgebrauch Skulptur nennt, etwa von Maillol oder Lehmbruck oder Rodin.
Mein Name ist Johannes Stüttgen. Geboren am 24. Januar 1945 in Freiwaldau. Josef Beuys hat mich gerettet, wenn man so will. Angefangen als sein Schüler und später als enger Mitarbeiter, indem ich volle 19 Jahre, fast 20 Jahre mit ihm zu tun gehabt habe. Just in dieser Zeit, auch das war im Dezember 1968, denn ich bin eines Tages, das war im Advent, im Dezember, ich weiß das noch ganz genau, es war kalt.
Das war spätnachmittags.
Ich ging den langen Gang im Erdgeschoss in Richtung der Beuys-Klasse, in der Klasse, wo ich also auch war.
Ich ging also in Raum, nach Raum 20
und es war schon spät.
Und dann hörte ich von Weitem Klavier.
Ob das Rubinstein ist oder ob das Ladislav Richter ist oder so, das hat mich nie interessiert. Also da bin ich ein großer Gegner von.
In unserer Klasse stand damals ein altes, ausrangiertes Klavier.
Ja, da habe ich gesagt, Mozartfleisch, Beethoven, Schweinefleisch.
Hat einmal von Scheiß Beethoven gesprochen, weiß ich noch, wann das war. Scheiß Beethoven. Das war während der 7000 Eichen hier. Scheiß Beethoven. Und zwar nicht, dass er den Beethoven jetzt nicht schätzt, aber er meinte dieses ganze bürgerliche Ritual um diese Konzerte und das war ihm dann eigentlich zuwider.
Ich habe die ganze traditionelle Musik eigentlich diffamiert als Schweinefleisch.
Auch Musik als
die
Plastik.
Überhaupt die Idee der Musik für mich eine mehr zukünftige ist und keine mehr, die sich auf die Vergangenheit beziehen darf.
Und da ist mir etwas widerfahren und dann hörte ich von weitem Klavier. Ich hatte dauernd das Gefühl, das ist eine ganz sonderbare Musik. Sowas hast du noch nie gehört.
Das muss aus der Zukunft kommen. Das kann ich mir aufbauen so auf den Traditionen.
Mir kam die Idee, das war so ähnlich wie damals diese Idee, das ist ein Mensch, ohne dass ich jetzt gewusst hätte, was ich damit eigentlich meine. Mir kam die Idee, das ist eine Musik, die kommt aus der Zukunft. Also zwar habe ich die Idee gehabt, die kommt aus der Zukunft, aber wenn Sie mich jetzt gefragt hätten, was bedeutet das überhaupt, hätte ich Ihnen überhaupt nichts dazu sagen können. Ich war einfach nur getroffen. Ich war getroffen in einer Seelenschicht, die die tiefste überhaupt ist.
Also so diese Kausalität der Entwicklung, die aus der Musik vor allem im klassischen Bereich uns überkommen ist und die heute noch den ganzen Konzertsaal bestimmt. So etwa nach der Vorstellung Bach, Beethoven hat sehr viel von Mozart gelernt. Und da sind sehr viele Mozart-Elemente in Beethoven zu finden. Und dann im nächstfolgenden, wie eins sozusagen auf dem anderen aufbaut und jeweils natürlich da was von übernimmt. Also diese Sache, die sich so von vorne nach hinten aufbaut, die war in meiner Vorstellung von der Musik so, dass sie aus der Zukunft kommen muss. Also ungefähr nach der Idee, die Wirkung ist eher da als die Ursache.
Ich meine, das ist wie ein Mysterium. Im Grunde genommen sehr schwer, eigentlich gar nicht zu verstehen. Aber tief in der tiefsten irgendwo merkt man, da stimmt was. Und er hat praktisch den Zukunftsfaktor als den Ursachenfaktor für das, was jetzt ist, nicht nur behauptet, jetzt haben wir 16:45, sondern regelrecht auch durchexerziert.
Angefangen haben wir aus um 2.
Sie müssen ja damit rechnen, dass wenn ich einmal dran bin, dass dann eine andere Stimme in mir spricht. Damit müssen Sie ja rechnen.
Dann hatte er die schwere gesundheitliche Krise Mitte der 50er Jahre und an deren Ende kam er und bat, auf unserem Hofleben zu chaotisch missernten dürfen, weil das waren ganz schlimme Zeiten. Und dann ist meine Mutter dahin gegangen und hat gesagt, komm sehr das. Wir haben sich sehr gut verstanden. Ja, also mein Name ist Franz Josef van der Grinten. Wir haben ihn erstmal gesammelt. Wie ein Abonnement, nicht?
Weißt, was soll man machen? Willst du die Keule oder den Rücken? Nee, sagt er, den Rücken.
Und dann bückte er sich und hob etwas auf, ein Blättchen. Hier, sagt er, nimm es mal in den Mund, kau mal drauf.
Dann auch ein Stück Holz hier, sagt er dann. Es sind die Blätter von den Bäumen, damals hier auf seinem kleinen Garten hin. Das war sehr lustig, ja.
Und da ging er hin, da pflückte er so Brombeerblätter, sagt er, tu das alles drauf auf den Rücken.
Die meisten sagten, Jupp.
Ich erinnere mich nur, ich habe nie anders gesagt als Beuys.
Man sagt weitgehend Beuys, aber man sagt auch Herr Beuys und gelegentlich auch Josef.
Kunst gleich Kreativität, das ist der Fähigkeitsbereich, der alles andere überhaufen wird, vor allen Dingen Politik aus der Welt schafft. Dieses altmodische Ding wird ersetzt durch den Gestaltungsbegriff, weil alle Fragen Fragen des Wie sind.
Und er arbeitete gern auf dem Feld, er baute Zäune mit uns, streichelte gern die Kühe.
Wie gehe ich mit den Schafen um? Was mache ich in der Landwirtschaft? Wie verhindere ich, dass das ist? Und was setze ich dafür ein? Wie muss dieser Prozess verlaufen? Das heißt, alle Fragen sind die Frage mit einem Wie versehen. Und für jeden Bereich, für jede anstehende menschliche Problematik gibt es diese Grundfrage. Nichts anderes.
Er liebte die ländliche Küche. Zum Beispiel grüne Bohnen, Schnibbelbohnen und davon Suppe.
Beuys hatte ja so ein Faible für bodenständiges, einfaches Essen. Immer Suppe, nur Suppe, immer Suppe.
Wir haben uns viel über Musik unterhalten. Den ganzen Tag Gespräche geführt mit ihm. Richard Strauss natürlich und Wieniawski und ich weiß nicht. Und davon hat er sehr viel erzählt, mit polnischen und russischen Komponisten.
Aus den sogenannten Vorstellungen der Demokratie, die bis heute gereift sind, eingebettet in den Staat und in die etablierten Parteien, also in das, was geworden ist, daraus ist ja bisher nichts anderes entstanden als Zerstörung, immer weitere Zerstörung. Oder beschränken wir uns ruhig auf große Schäden.
Also es war jede Menge Vögel da. Mit allem, was sie gesungen, gekrähelt und geschnattert und ich weiß nicht, was haben.
Also auf dem Lande nimmt man wahr, dass man permanent in einem medial strukturierten Raum ist, meinetwegen das Versammlungsgespräch der Spatzen.
Bei der Gelegenheit sagte er mir, er hätte einen Widerwillen gegen das Schreiben. Dafür höre ich die Bäume. Dafür höre ich die Bäume. Er meinte natürlich nicht den Wind in den Bäumen, sondern er meinte das Leiden der Bäume. Und das, er hörte das Leiden der Natur.
Es ist aber auch in einer bestimmten Weise das natürliche Raunen, das so in der Natur um einen geht, vornehmlich in der Gegend, dort in Kleve, Niederrhein, getragen von Wind und Regen.
Dafür höre ich die Bäume.
Ja, ich hatte bei ihm den Namen Borealis, Bazon Borealis, also der Nordmann.
Ja, Bazon Brock ist ein alter Fluxus-Kollege. Bazon Brock ist auch Philosoph und er ist ein, wie Beuys immer sagte, ein schöner Vogel. Also hier ist ein Riesensprung wieder zurück. Und wir auf die Mona Lisa zu sprechen kamen und ich den Beuys fragte, warum lächelt die Mona Lisa, also diese dumme, klassische Frage stellte. Und der Beuys, wie aus der Pistole geschossen, antwortete, die Mona Lisa lächelt, weil sie mehr weiß als Leonardo.
weil sie mehr weiß als Leonardo. Finde ich herrlich, genial. Da sind so die Geheimnisse, die diese Feinde und diese Dinge mit jedem einzelnen Menschen zu verbinden, ist so genial, dass ich wiederum die Menschen verstehe, dass sie ihn überhaupt nicht verstehen können. Die sind noch, ist so weit, weit vor seiner Zeit.
Also eine Wirkung, wofür die Ursache dann später erst kommt.
Nämlich das Kunstwerk, was ja erst gemacht werden soll durch Leonardo, weiß aber bereits schon mehr als Leonardo selber und bestimmt eigentlich sein Tun. Und das ist für mich die tiefste Begründung für den Begriff der Kunst überhaupt.
Und dann geht es jetzt weiter, nicht wahr, mit Coyote 3. Und bei Coyote 3 ist die Idee, dass das Tier zum Mensch wird. Aber dadurch rückt der Mensch auf und wird etwas Besseres als der Mensch. Das ist so die Idee. Oder wird besser als der jetzige Mensch.
Und dieses berühmte Konzert Coyote 2 oder Coyote 3 heißt es, glaube ich, wo der Beuys ja überhaupt nicht Klavier spielt,
wo das Klavier nur offen da steht und der Beuys macht seine Figuren, wo dann also das Klavier selber auch zum Verstummen gebracht wird, wie es ja schon bei dem Filz eingerollten Konzertflügel, der größte Komponist der Gegenwart ist das Kontergankind, eine Rolle spielt. Also das, was Beuys den Innenton nennt, der äußerlich nicht hörbar ist.
Und das wird ausgeführt durch ganz simple Kehl und im Grunde wieder diese, was ich schon mal da früher gemacht habe, in der Filzrolle oder in der Immatrikulationsansprache, die auch nur aus solchen Geräuschen bestand. Und Öl ist ja einfach diese, sagen wir mal, die Sprache ohne Inhalt, also nur die Trägerwelle. Also die Sprache ohne begriffliche Implantation eines Begriffes. Das Röhren eines Hirschens ist imitiert sozusagen.
Ja. Der Beuys hat ja natürlich diese Mission gehabt, bekommen. Im Grunde war er der Zukunft näher, als die Gegenwart es merkte.
Und ich bin davon überzeugt, wenn wir das heute wollen und wenn wir das heute so denken können, dann wird das auch Wirklichkeit werden.
Das Hervorbringen von Kunst ist Substanzerzeugung, die nicht verloren geht. Also die, wie soll ich sagen, die einfach den Weltbestand verändert.
Ob das an dem Tag, an dem wir es denken, schon Wirklichkeit ist, das wird wohl nicht so sein. Das glaube ich auch nicht, dass das so schnell geht.
Man hat ja oft den erweiterten Kunstbegriff verkannt, als so eine Art Wahllosigkeit. Ne? Jeder Mensch ist Künstler, also ist alles Kunst. Ne? Nee, das Beuys-Prinzip war immer eins, was bis in die tiefste hineinging, also bis in die äußerste Spezialisierung.
Und zum Beispiel, jeder Mensch ist ein Künstler, ist ja nichts anderes als das Entstehen einer neuen Kunstdisziplin, die jeder Mensch potenziell kann, nämlich am sozialen Leben gestaltend mitzuwirken. Wenn ich sage, jeder Mensch ist Künstler, ist ja nicht, wird ja nicht behauptet, jeder Mensch ist Maler oder Bildhauer oder Musiker. Ja.
Weil das Interessante bei diesen Aktionen ist ja überhaupt die Tatsache, wenn man mal fragt, wofür haben die überhaupt stattgefunden? Wo doch relativ wenig Menschen zugegen waren, aber die Anwesenheit natürlich schon eine große Rolle gespielt hat. Und da gibt es zwei Antworten drauf.
Naja, erstens einmal der ganze Aktionscharakter. Und die Idee der Aktion ist ja die Idee einer Transformation aus einem tradierten Kunstbegriff sozusagen auszubrechen.
Die eine Antwort, die sehr wichtig ist, die Aktionen haben natürlich auch stattgefunden, wenn keiner da gewesen wäre. Beuys hat Aktionen gemacht, die hat er im Grunde genommen selbst an sich selbst vollzogen als Notwendigkeiten.
Schweinefleisch, 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 Schweinefleisch.
Der andere Teil der Antwort ist viel interessanter. Diese Aktionen haben stattgefunden, weil sie was verändert haben.
Da ist ein Tod. Da ist ein Ende. Und die Möglichkeit eines neuen Anfangs ist nur gegeben, wenn eine tiefgreifende Metamorphose des Begriffes selbst stattfindet.
Die Tatsache, dass das Hervorbringen eines Kunstwerks bereits schon eine neue Substanz geschaffen hat, selbst wenn man dieses Kunstwerk nie selbst gehört oder gesehen hätte. Das heißt, das Hervorbringen von Kunst ist das reale Verändern von Substanz. Oder wie der Boss mal so schön gesagt hat, als er auf Beethoven hin angesprochen worden ist, dass die Musik von Beethoven buchstäblich unser Gehirn schon verändert hätte. Und dass wir die deswegen heute auch so wunderbar finden.
Falk hatte gesagt, ich hatte ja auch gerade zur selben Zeit, ein bisschen später, auch eine Ausstellung. Er war also auch in Tokio. Und wir haben gesagt, das haben wir schon hier in Düsseldorf gesagt, wir bestellen uns wieder zwei Pianos.
Also die Jahreszahl von Coyote 3 war 1984 bei einer Tournee durch Tokio.
Erfüllung, 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 Erfüllung geht durch Hoffen, geht durch Hoffen, geht durch Hoffen, geht durch Hoffen, geht durch See, geht durch See, geht durch See, geht durch Sehnen, 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 durch Wille, durch Wille, durch Wille, durch Willen.
Ich hatte ihm aber nicht gesagt, dass ich nicht spielen würde. Denn als ich ihm das dann gesagt habe, dass ich eine ganz einfache Sache mache, akustisch, mehr habe ich ihm nicht gesagt, war mir das klar, ich würde keinen Ton runterdrücken.
Webend, 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 binden, 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 empfinden, 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 finden, finden, finden.
Ich ging dann an die Tafel und machte diese zwei Ö. Das ist ein Symbol für diese Geräusche. Und dann fing ich an mit diesem Konzert. Ganz durch bis zum Schluss.
Naja, aber das ist ja eine ganz wichtige Geschichte, dass Beuys ja, also bei dem die Musik ja eine sehr zentrale Rolle in den Aktionen gespielt hat, so hat er auch seine Aktionen in der Regel mit Komponisten gemeinsam gemacht. Und vor allen Dingen sind das eben zwei Komponisten. Das war einmal der Däne Henning Christiansen und zum anderen der Koreaner Nam June Paik.
Nee, da mache ich keinen Unterschied. Ich kann es mit Paik besonders gut deswegen, weil ich kann es aber auch natürlich mit Christiansen auf eine ähnliche Art. Aber das ist schon wieder modifiziert. Mit Christiansen habe ich ja auch viel gemacht.
Also der Boss wusste ganz genau, wann er den Henning brauchte und wann er den Paik brauchte.
Und dann ist mit Paik ganz besonders, wie soll ich sagen, gar nichts zu wissen über das Konzert, bevor man anfängt.
Beuys hat mal erzählt, er hätte mit dem Paik nie irgendeine Absprache machen müssen.
Dass man also erst nicht mal anfängt, sich über dieses Konzert im minimalsten Sinne zu verständigen, wenn die Aktion schon läuft, das heißt, wenn der ganze Saal schon voll ist und wenn die Leute schon warten, wann es anfängt, dann kommen wir erst auf die Bühne und wissen überhaupt nichts.
Ich habe so einen komischen Menschen da draußen auf dem Gang gesehen. Wer ist denn das? Und er sagt, es ist doch der Beuys. Na, sag ich, der Beuys, wer ist das denn? Ich bin Ursula Reuter Christiansen. Geboren 1943 in Trier. Keine Ahnung, wer Beuys war.
Und ein Punkt dieser Vorbereitung war ja das Stimmen des Konzertflügels. Und das ist eines der wichtigsten Musikstücke von Beuys. Die nannte er die Schottische Symphonie, wo einst nichts anderes war als die Tonbandaufnahme, wie ein Konzertflügel in Schottland, in Edinburgh, von einem schottischen Stimmer gestimmt wird. Die hat dreiviertel Stunde lang gedauert. Wunderbar, das ist wie so ein... Also wenn man die hört, dann kommt man aus der Andacht nicht mehr raus, weil man plötzlich merkt, Beuys nimmt hier etwas in die Musik rein, was bisher immer nur vor der Musik war. Er macht die Magd zur Königin.
Wenn man Beuys'sche Objekte anguckt, dann sind die nicht per Zufall nur mal so eben gerade hingerotzt oder ja, sondern man kann ihnen vertrauen.
Das ist so eine Kraft drin, eine unerklärliche.
Das heißt, es gelingt tatsächlich, sich vor denen zu konzentrieren, sich auf sie zu fokussieren. Man kann ihnen vertrauen, es ernst zu nehmen, was man da sieht.
Und 65 kam ich dann an die Akademie.
Das Mädchen ist Ursula Reuter Christiansen, das ist die Frau von mir.
Ja, und dann fing mein neues Leben an. Und als ich dann in seine Klasse kam, das war 1966, da hatte Beuys, und das ist eine lange Geschichte, Henning, mein Mann, getroffen. Er sagte, ich habe jetzt ein Riesenprojekt, und zwar Eurasienstab. Dann fing deren Zusammenarbeit an um den Eurasienstab.
Eurasienstab.
Eurasienstab war eine Aktion, beziehungsweise eine Aktion, die zweimal stattgefunden hat. Einmal 1967 in Wien, in der Galerie Next St. Stephan. Und am 9. Februar 1968 in Antwerpen, in der Wide Wide Space Gallery.
Eurasienstab ist ja eine Sache, die sehr lange dauert. Und dann kommt irgendwo ein willkürlicher Ausschnitt. Das regt mich natürlich eigentlich auf. Denn die Aktion ist ja in der Zeit. Das ist ja eine ganze Zeit. Und das Timing ist ein wesentlicher Bestandteil. Die Aktion dauert 3,5 Stunden.
Also es ist ja so, wenn wir über die Aktionen sprechen, dann sind das natürlich immer Ausschnitte von komplexen Vorgängen, die aus sehr vielen verschiedenen Elementen bestehen. Diese Aktionen von Beuys, das waren richtige Kompositionen auch, die aus verschiedenen Phasen bestehen und eine auf der anderen aufgebaut hat.
Henning ist immer an dem Riesenrekorder Revox. Ich erinnere mich, das war so ein Riesenapparat. Und Henning steuerte ja dann die Musik, während Beuys seine Sache machte.
Henning, der saß ständig immer in so in einem, ja, vor Kisten von Tonbändern, um die richtigen zu finden, meistens mit seiner eigenen Musik auch.
Und Beuys sagte immer, ich kann nichts machen, ohne dass die Musik da ist. Das war eine absolute, totale, symbiotische Zusammenarbeit.
Zum Beispiel ist ja die Aktion Eurasienstab ohne diese Orgelmusik gar nicht vorstellbar. Ne? Also die ist vom Christiansen her eine geniale, geniale Beschreibung. Übrigens, auf Anweisung von Beuys. Ne? Der Beuys hat dem Christian gesagt, er sollte Orgel machen.
Eurasienstab, ich sehe noch immer Beuys da stehen mit diesem Stab.
Der Eurasienstab war in etwa 50 Kilogramm schwerer Kupferstab, massiver Kupferstab, der aus zwei Teilen bestand, die zusammengeschraubt waren und an einem Ende dieser Kupferstab sich U-förmig wieder zurückdrehte in die Richtung, wo er herkommt. Und mit diesem Kupferstab agiert Joseph Beuys 82 Minuten lang.
Und in meiner Erinnerung ist es, als ob eine Träne runterlief. Und ich war sowas von fasziniert, dass ich nicht ausgehalten habe, dass er da stand, und er stand sehr lange, so mit dem Stab. Und da irgendwie sah ich eine Träne. Und dann konnte ich es nicht länger aushalten. Es war irgendwie so ein, wie nennt man das, ein transzendentales Erlebnis oder so, wo das so stark war, dass ich weggehen musste. Er hat immer gesagt, Beuys ist so eine Art Schamane oder so. Er hat ja über die Grenzen des Erträglichen, für sich selber auch vor allem, hat er ja eine Situation festgehalten. Er stand da, total, und wir alle irgendwie.
Und gerade diese Aktion Eurasienstab, die hat einen sehr, sehr starken liturgischen Charakter. Und auf dem Hintergrund ist die Orgelmusik ganz besonders eindringlich. Und Beuys wusste schon, warum er die brauchte.
Auf einmal ist er ganz still, es war im April. Und er sagte, es wird alles nur noch schlimmer. Das war einer der letzten Besuche hier. Dann ist er so schwer krank geworden.
Sondern er sagte, er meldete sich dann zum zweiten Mal und sagte, ja, im Übrigen sagte er, und wer den Tod nicht kennt, weiß nicht, was Denken ist.
Ich muss mal ein bisschen sehen, wer da ist.
Die Aktion Infiltration, homogen für Konzertflügel. Der größte Komponist der Gegenwart ist das Kontergankind. Hat stattgefunden im Sommer 1966 in der Aula der Kunstakademie in Düsseldorf.
Das Beispiel sozusagen der stummen Rede, das Thema vom stummen Klavier. Was ist das für ein Thema?
Bei dem Schisspiano lief ab, dass ich eine kleine Aktion mit Peik gemacht habe in der Aula. Und da muss man sich vorstellen, diese Aula war vollkommen freigeräumt, keine Stühle mehr drin, ein großer Saal. Die Leute saßen alle drumherum. Und dann an einer bestimmten Stelle der Zeit wurde das Piano reingeschoben, dieses eingenähte Biest da. Und mit dem Reinschieben des Pianos, also die Sache mit den zwei roten Kreuzen, lief unten drunter her, mit der Bewegung eine laufende Spielzeugente, die Quark machte, und ein kleines Ambulanzauto, Spielzeugauto, was auch die roten Kreuzsachen hatte.
Und dann verstopfte sich Beuys seine beiden Ohren mit zwei Wachskügelchen. Man hatte also in doppelter Form, gleichsam wurde man konfrontiert mit dem Begriff des Ausschaltens oder des Neutralisierens von Akustik.
Stücke, die nicht über die Stimme rüber transportiert werden, auch nicht über das Gehör, sondern über die stumme Darstellung.
Nein, da habe ich mal gar nichts sozusagen auf dem Klavier an Tönen produziert. Weil ich mich dann also praktisch, weil das Klavier sich selbst isoliert hatte und ich natürlich auch gegenüber dem Piano isoliert war. Ich konnte natürlich da nicht spielen.
Ist das eigentlich eine Verpackung? Also auf den Gedanken Verpackung komme ich beim Beuys nicht. Aber was bitteschön denn dann?
Also so ein Ton, der an der Isolationsschicht praktisch nur im Innern bleibt.
Die Musik hören, die man nicht hören kann, ja?
Das war der Sinn, dass da ein anderer Ton erzeugt wurde, ein Innenton, der physisch nicht in Erscheinung tritt, aber wenn man das isolierte Instrument vor sich hat, dass man den Nicht-Ton als Ton erlebt, doch, das ist ja der Sinn.
Vermutung von diesen eingewickelten Klavieren bzw. Flügeln, dass sie eigentlich nicht ins Museum gehören.
Und auf der einen Seite der Tafel habe ich diese Sache aufgeschrieben, der größte Komponist der Gegenwart ist das Kontergankind. Das Leiden, die Wärme, die Zeiterfüllung. Das war so eine Schrift, ein Schriftbild.
Wohin denn jetzt? Vielleicht auf die Feuerwehr mal probieren und auf die Krankenstation, vielleicht dahin auch.
Es hat ja eine gewisse Nähe zu einem Tier. Also das hat ja eine Haut und innen ist ein Seelenleben und da ist ein, nehmen wir mal an, ein Ton. Auch wenn das Tier nicht schreit. Das Tier hat immer einen Seelenton, eigentlich auch ein Mensch.
Mein Name ist Jonas Hafner, geboren aber unter den Namen. Ich bin Banner. Zu Beuys gekommen wie die Jungfrau zum Kind. Also ich bin sozusagen wie ein neugeborenes Küken da zum Studieren gekommen. Von 67 bis 72, 5 Jahre lang. Ich habe beim Beuys augenscheinlich, ganz offensichtlich, derart viel gelernt, derart was ich von niemand anderem lernen hätte können.
Also dieser Ton als nicht physischer Ton, der war gemeint.
Beuys hat ja von unsichtbaren Skulpturen gesprochen. Ne? Also die soziale Plastik zum Beispiel gehört ja mit dazu. Und sie ist meines Erachtens zu vergleichen mit einer Sinfonie.
Das Ganze hatte ja den Titel Continuum homogen für Konzertflügel. Also da war der Ton auch als ein Continuum, als eine Musik, die in der Kontinuität ein Zeitelement darstellt, aber kein physisch hörbares Ding.
Die Geschichte mit den stummen Klavieren, nein, nicht gemeint sind natürlich stumme Flügel, die natürlich durch ihre Dreibeinigkeit vollkommene Verkörperungen sind von der platonischen Dreifüßigkeit. A² plus B² ist gleich C². Und es setzt voraus den rechten Winkel. Und wer den rechten Winkel viermal benutzt, kommt auf ein Kreuz. Das heißt, es ist ein Viertelkreuz.
Also wurde eine extreme Position bezogen in Bezug auf, was ist das Leben des Menschen oder was ist sein Produkt.
Man sieht nie das Ganze, sondern immer den vierten Teil. Aber der vierte Teil ist ebenso gewaltig, dass da alles damit gesagt ist. Vielleicht mehr als alles.
Und ich fand auch sehr interessant, wie er das Leiden mit der Musik verbindet. Das konnte gar nicht, ist also der größte Komponist der Gegenwart.
Also der größte Komponist ist derjenige, der leidet.
Und das Leiden der Bäume, das Leiden der Natur. Er hört das Leiden der Natur. Das war jetzt kurz vor der 7000-Archen-Geschichte. Und ich habe natürlich immer wieder gedacht, wie hört sich das an? Wie ist dieses Hören? Aber der war so klar, der hat da nicht irgendwie zu sagen, um zu imponieren oder so, sondern das war eine Realität. Ja.
Und vieles an den Skulpturen von Beuys ist wirklich auch so wie bestellt und nicht abgeholt.
Oder sagen wir so, es ist besser, für den musikalischen Ausdruck besser, man übt nicht Klavierspielen, sondern man behält das im Sinne, das Musikalische.
Bei Beuys war der Ton, der runtergedrückt worden ist, eine Betonung des in den Erdmittelpunkt der Gravitation hineindrücken, um erst an dem Punkt wieder neu hervorzugehen, also bis zum Extrem zu gehen. Weil da der Todespunkt ist, der Auferstehungspunkt ist und vorher nirgendwo. Vorher hat man es immer irgendwie mit Kompromissen zu tun.
Also ich hatte jedenfalls schon als Kind eigentlich eher die Erfahrung, je weniger ich übe, umso besser werden die Töne.
Ausstellung René Bloch.
Im Jahre 1964 habe ich in Berlin die Galerie René Bloch gegründet und seit 1964 bis zum Tode von Beuys sehr intensiv mit ihm zusammenarbeiten dürfen. Ich hatte zur Eröffnung der Ausstellungsserie unter dem Titel Blockade, die im Jahr 1969 stattfand, Beuys gebeten, einen Eröffnungsabend, ein Eröffnungskonzert zu gestalten. Und er entschied sich dann auch für die Konzertform und lud seinerseits den Komponisten Henning Christiansen als Partner dazu ein.
Dann war das ja dieses sagenhafte Erlebnis, dass diese Studenten in Berlin, das waren unsere Feinde, die waren sauer, weil wir in Düsseldorf den Deutschen Studentenverein gegründet hatten. Und da sagten die, das ist doch eine Schweinerei. Wir sind die doch in Berlin. Diese Kapitalistenschweine, diese Künstler und so weiter.
Beuys hat eine Sauerkraut-Partitur präpariert für Henning Christiansen, der Geige spielte, und für ihn selbst auch an einem Flügel.
Auch in der Aktion mit dem Sauerkraut habe ich das Sauerkraut ja nur als Notenschrift genommen.
Leider kam es nicht zu dem Konzert, weil aufgebrachte Studenten von Anfang an die Bühne stürmten.
Wir kamen dahin und da stand der Flügel. Henning hatte seine grüne Geige. Und dann, die waren kaum auf der Bühne, enterten diese Studenten, dann enterten die Zähne. Dann kamen die auf die Zähne, hatten die Brandschläuche, die Wasserschläuche gefunden, setzten die ganze Zähne unter Wasser. Dann fingen die an, das Klavier zu zerhämmern.
Wir wollen doch langsam in ein Gespräch kommen. Ich weiß doch, wie schwer es ist, in ein Gespräch zu kommen.
Wer hier bleiben will, dann machen wir weiter, sagt er. Dann machen wir weiter, dann reden wir. Die haben die ganze Nacht geredet.
Ich bin nicht am Ende. Ich habe gesagt, ich stehe bis morgen 6.
Das war, ich versuche, dich freizulassen machen. Das war ein Wahnsinnserlebnis.
Wissen Sie, das eigentliche Rätsel bei Beuys habe ich so erlebt. Er war kein Mensch, der einem etwas vorgestellt hat, das passt für dich. Wirklich nicht. Und er war so gesehen der einzige Künstler im ganzen völligen Umkreis.
Jetzt muss man Christi Jansen noch mal ausdrücklich nennen bei der Aktion Celtic. Da spielt er eine ganz außerordentlich große Rolle.
Das Ganze war wahnsinnig beeindruckend, nicht zuletzt eben auch wegen der Musik, das muss man wirklich sagen, die da eine ganz große Rolle spielte.
Ja, Celtic ist eine Aktion, die im August 1970 in Edinburgh stattgefunden hat. Der ganze Raum war holzgetäfelt und an der Holztäfelung waren Gelatinestückchen angebracht. Die schwabbelten an der Täfelung. Und Beuys fing dann an, die aufzusammeln auf so einem großen Tablett. Und das war eine ganz spannende Geschichte. Auch musikalisch hochinteressant, weil man, als er damit anfing, wusste man ganz genau, was einem bevorstand. Nämlich man wusste ganz genau, wenn er jetzt anfängt, macht er das zu Ende. Das hieß für dich aber, jetzt musst du 3/4 Stunde lang, du wusstest ja gar nicht, wie lange das dauert, bis er die alle aufgesammelt hat. Also musst du dich fragen, bleibe ich jetzt dabei oder nicht? Oder habe ich es nicht nochmal alle? Du wusstest ganz genau, was anderes passiert da gar nicht. Das heißt, du wurdest plötzlich zu einem Kind, das einfach zugeguckt hat, wie jemand diese Gelatinstückchen auf die Schale transportiert.
Und das wird dann, wie gesagt, mühsam, sehr umständlich, also mit der Leiter, das ist ja auch so ein Balanceakt dauernd, der auch mühsam aussieht, und dann ganz gewissenhaft eingesammelt, bis nichts mehr da, nichts. Und das nimmt natürlich eine geraume Zeit in Anspruch. Und es darf auch nichts verloren gehen von der Schale, die ja so freihändig getragen wird.
Dann haben Leute das falsch verstanden und wollten ihm dabei helfen. Und das muss man natürlich alles auspendeln, wenn man selber Akteur ist.
In dem Moment, wo die Sache zu Ende war, stand der Boss plötzlich mit der Schale und dem Schwabbelzeug da und schlagartig zuchte diese Schale über seinen Kopf, über seinen Hut und das ganze Zeug, was er unendlich lange gesammelt hat, um ihn herum auf die Erde platschen ließ. Das war zum Beispiel auch so eine Sache, die hat eine Sekunde gedauert. Die war aber innerhalb dieses Zeitgefüges, so wie ich es jetzt auch beschreibe, ein musikalischer Vorgang, wie er im Buche steht, wie man ihn bei Beethoven übrigens ja auch bekommt, ne? Durch diese Längen und so weiter, die dann plötzlich sich immer weiter aufladen und dann plötzlich explodieren.
Was wichtig dabei ist, ist Elastizität, ein Material zu finden, was ganz klein in Gleichheit geht mit dem Begriff des Elastischen. Wenn die Töne kamen, vibriert auch die Gelatine mit. Sie nimmt also Resonanz durch die Elastizität. Und dann natürlich, wenn sie glasklar ist und so splitterhaft aufgetragen ist, dann bricht sie auch das Licht da drin. Also mit der Vibration sieht man so ein richtiges Flimmern an den Wänden. Deswegen habe ich dieses Material gewählt.
Wir haben ja die Aktion Celtic, die ja mit die bekannteste ist. Celtic und Celtic plus Wasser in Edinburgh und ein Jahr später 71 in Basel. Da habe ich ja den Film gedreht über die Aktion. Also mein Name ist Bernd Klüser. 1978 habe ich eine Galerie gegründet. Wir haben von Anfang an das Glück gehabt, mit zwei sehr prägenden Künstlern unserer Zeit eng zusammenarbeiten zu können. Und das war Joseph Beuys auf der einen Seite als der prototypische europäische Künstler und Andy Warhol auf der anderen Seite als der ebenfalls prototypische amerikanische Künstler. Und damals gab es nur 2 Minuten Kassetten, dann musste man ja die Kassetten wechseln. Und ich hatte ihn natürlich vorher gefragt, wie lange dauert die Aktion. Und er sagte, ja, also wahrscheinlich, ich kann es nicht sagen, zwischen 40 Minuten und 5 Stunden.
Er hat damit klargemacht, dass man bestimmte Dinge eben nun tatsächlich nun auch über den bloßen Lustpunkt hinausführen muss, um überhaupt zu einem Ergebnis zu kommen. Gleichzeitig aber betont, dass man das dann wiederum als Formgebung nicht überschreiten darf.
Weil der Beuys immer gegangen ist, bis jetzt geht's nicht mehr, noch weiter geht's nicht.
Ja, 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 ja. Nee, 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 nee. Ja, 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 ja. Nee, 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 nee.
Wie geht es jetzt weiter? Und die Antwort von Beuys war ganz nüchtern, es geht nur über die soziale Skulptur.
Nee, 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 nee.
Über die Kunst.
Das betrifft natürlich auch die Frage der Interpretation von Kunst. Nee, denn an und für sie ist Kunst nicht dazu da, dass sie interpretiert wird.
Ja, 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 ja.
Das Wesen der Kunst ist ja nicht das Verstehen mittels der Begriffe. Wenn das so wäre, braucht es ja keine Kunst zu geben, denn es lässt sich alles in Begriffen äußern. Dann brauchte ich mich ja nur dahinzustellen und zu sagen, ich will das und das ausdrücken, diesen Sinnzusammenhang, und das kann ich mit der Schreibmaschine tippen, dann können die Leute das Buch lesen, dann wissen sie Bescheid.
Und genau dieser Punkt, wo Denken und Kunst sich berühren, oder man könnte fast sagen, wo die Kunst auf ihren Begriff stößt, das war der eigentliche Punkt von Beuys. Und das macht eigentlich auch seine Weltgeltung aus.
Und dann muss man auch natürlich entsprechend handeln. Sowohl wenn man ans Klavier tritt, unter einem Ton runterdrückt, als auch wenn man mit den Menschen spricht, wenn die realen und konkreten Ideen zur Frage stehen, also etwa, wie soll ein Unternehmen strukturiert sein?
Der Beuys hatte eine Meisterschaft, Gespräche auch abzubrechen.
Also, danke. Schön war's. Dankeschön. Prima.
Der wusste ganz genau, wann man aufhören musste.
Drehte sich der Beuys sofort, zack, war abgebrochen. Schluss jetzt.
Ich höre die Bäume. Klang und Musik bei Joseph Beuys. Feature von Michael Arns. Mit René Block, Barzorn Brock, Franz Josef van der Grinden, Jonas Hafner, Bernd Klüser, Ursula Reuter-Christiansen, Johannes Stüttgen, Rea Tönges-Stringaris und mit Originaltönen von Joseph Beuys. Besonderer Dank gilt Eva Beuys, dem Zentralarchiv für deutsche und internationale Kunstmarktforschung Köln, dem Museum für Moderne Kunst Frankfurt, dem Zentrum für Kunst und Medien ZKM Karlsruhe sowie Alrun Jappe und Mario Kramer für die Freigabe ihrer Interviews. Technische Realisation Henning Schmitz. Regie der Autor. Redaktion Leslie Rosin. Eine Produktion des WDR 2019.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch.